Es geht nicht, dass die Musikindustrie sich so lange totstellt, wie es irgendwie geht. Und das ist das, was im Moment passiert.
Am 4. April 2023 erschien auf den Streaming-Plattformen dieser Welt ein neuer Song zweier Superstars, Heart on My Sleeve. Das Problem, anders als es die im Song zu hörenden Stimmen und der Name der Interpreten vermuten ließen, stammt der Song gar nicht von den beiden Rap-Künstlern Drake und The Weeknd. Hinter dem Song steckt ein anonymer TikTok-User, der sich selbst Ghostwriter 977 nennt und mindestens die Stimmen der beiden Artists mithilfe von künstlicher Intelligenz nachgestellt hat. Weder Drake noch The Weeknd haben an diesem Song mitgewirkt, die Texte eingerappt oder an dem Release etwas verdient. Der Fall ging durch die Medien, weil er zeigte, wozu künstliche Intelligenz, kurz KI, inzwischen in der Lage ist. Er kann MusikhörerInnen die Illusion geben, sie würden einen Song von einem echten Artist hören.
Die Debatte um KI in der Musikbranche ist seitdem eigentlich ungebrochen groß und unfassbar multidimensional. Was kann KI? Was darf sie? Wem gehört Musik, wenn sie von einem Algorithmus geschrieben und produziert wurde? Und wer verdient eigentlich daran? Und wird künstliche Intelligenz zur Bedrohung für menschliche Kreativität oder beflügelt und demokratisiert sie die vielleicht sogar? Darüber möchten wir zum Start in die zweite Staffel von Reeperbahn Festival Deep Dive sprechen, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Wir sind Alex Barbian und Lina Burghausen und ja, heißen euch herzlich willkommen und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
Moin Leute. Spoiler, auch in dieser Staffel und natürlich in dieser Folge werden wir wieder zahlreiche hochkarätige ExpertInnen zu Wort kommen lassen und unserem Namen Deep Dive alle Ehre machen. Diesmal sind dabei die Gründerin und Musikinnovationsexpertin Agnes Chung, Künstlerin Jovanka von Wilsdorf, Juristin Kerstin Becker, Ralf Böge von Paradise Worldwide und Matthias Hornschuh, der unter anderem als Komponist und Aktivist sowie im Aufsichtsrat der GEMA aktiv ist.
Noch kurz zur Transparenz. Wir zeichnen diese Folge bereits am 8. Mai auf. Auf neuere Entwicklungen in diesem Jahr sich doch wirklich sehr schnell verändernden Feld konnten wir deshalb nicht mehr eingehen. Wie gewohnt findet ihr aber alle unsere zitierten Studien und weiterführende Links in den Shownotes.
Ja, ich muss echt sagen, wir reden ja schon länger irgendwie teamintern über das Thema KI und darüber, dass wir eine Podcast-Folge dazu machen wollen. Trotzdem begegne ich dem Thema irgendwie mit Respekt, eben weil es so groß ist, so entscheidend auch für die Branche und sich in kürzester Zeit so viel verändert. Lina, vielleicht fangen wir an wie gewohnt. Welche drei Fakten braucht es als Grundlage, um dieses Thema KI und Musikwirtschaft zu verstehen?
Ja, ich dachte, wir starten vielleicht mit einer kleinen Definition. Und passend zum Thema habe ich einfach mal ChatGPT gefragt, was so eine KI eigentlich ist.
Künstliche Intelligenz, kurz KI, bezeichnet Systeme oder Programme, die Aufgaben übernehmen, für die normalerweise menschliches Denken nötig ist. Dazu gehören zum Beispiel das Verstehen von Sprache, das Erkennen von Mustern, das Lernen aus Daten oder das Treffen von Entscheidungen. Anders als herkömmliche Software kann KI sich anpassen und verbessern, oft durch maschinelles Lernen. In der Musik wird KI etwa genutzt, um Songs zu komponieren, Stile zu analysieren oder Audio zu bearbeiten. Wichtig ist, KI denkt nicht wie ein Mensch, sie rechnet mit Wahrscheinlichkeiten und Mustern, aber ohne echtes Bewusstsein oder Gefühle.
Ja, die Grundlage für eine funktionierende KI sind extrem große und komplexe Datenmengen, die ihr aus der öffentlichen Debatte vermutlich unter dem Begriff Big Data kennt. Das können zum Beispiel Social Media Daten wie das Nutzungsverhalten extrem vieler User sein. Aber eben auch Songs, Texte, Sprache, Bilder, Daten zum Einkaufsverhalten. Und auf Basis dieser Daten lernt KI, relevante Informationen zu filtern oder neu anzuordnen. KI kann Vorhersagen treffen oder eigene Inhalte erstellen. Je größer und vielfältiger der Datensatz, auf dem die KI basiert, desto intelligenter erscheint die KI auch. Die Königsdisziplin dabei ist das sogenannte Deep Learning, das tatsächlich künstliche neuronale Netze trainiert, die einem menschlichen Gehirn nachempfunden sind. In der Hinsicht ist die Definition von ChatGPT also nur so halb korrekt, denn das Tool selbst ist durchaus darauf trainiert, wie ein Mensch zu denken. Damit vielleicht direkt zu Fakt 2. KI an sich ist gar kein neues Thema, wie es vielleicht wirkt. Als Geburtsstunde von KI als Forschungsgebiet gilt die Dartmouth Conference. Die fand in New Hampshire statt, und zwar im Sommer 1956. Im Förderantrag, der damals gestellt wurde für die Konferenz, war zu lesen: Das Seminar soll von der Annahme ausgehen, dass grundsätzlich alle Aspekte des Lernens und anderer Merkmale der Intelligenz so genau beschrieben werden können, dass eine Maschine zur Simulation dieser Vorgänge gebaut werden kann. Es soll versucht werden, herauszufinden, wie Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen, Abstraktionen vorzunehmen und Konzepte zu entwickeln, Probleme von der Art, die zurzeit dem Menschen vorbehalten sind, zu lösen und sich selbst weiter zu verbessern. Ich würde sagen, heute, 70 Jahre nach diesem Anlass, nach dieser Konferenz, sind wir dieser Vision schon sehr nahe gekommen. Wichtig, und da sind wir dann bei Fakt 3, KI ist nicht gleich KI. In der Musikbranche reden wir gerade viel über generative KI, die, wie das wohl bekannteste Beispiel ChatGPT, zum Beispiel Texte erstellen kann. Oder wie Suno AI ganze Musikstücke komponieren und ausspielen kann. Es gibt aber schon jetzt an ganz vielen Stellen KI-Tools, die zu unserem Alltag gehören. Zum Beispiel KI-gestützte Empfehlungssysteme auf Streaming- und Social-Media-Plattformen oder andere Data-Mining-Tools, also Programme, die Daten nach verborgenen Strukturen oder Trends durchsuchen. Und egal, ob wir mit einem Online-Navi den Weg zum Festival suchen oder unsere Überweisung via Gesichtserkennung freigeben, wir sind schon jetzt wirklich umgeben von KI. Festhalten können wir also schon mal, das Thema ist riesengroß und komplex. Und der Eindruck vieler Menschen in der Branche ist, wirkliche Regularien zum Umgang mit KI gibt es bislang nur sehr wenig, für den Musikbereich eigentlich faktisch gar nicht. Das Thema schauen wir uns aber heute noch genauer an.
Ihr seht schon, mit den Adjektiven riesengroß und komplex haben wir nicht übertrieben. Lina, du hast gerade gesagt, dass es ja seit vielen Jahrzehnten Forschung im Bereich KI gibt. Ich erinnere mich an eine Schlagzeile aus 2016, in der es hieß, dass Google mit seinem neuen KI-Tool namens Magenta seinen eigenen ersten Song komponiert hat. Damals hatte das BBC-Magazin Science Focus getitelt Fear Not Musicians, Google's New Machine Learning Music and Art Project Unlikely to Replace You Anytime Soon.
Ja, die ersten Versuche, die es so öffentlichkeitswirksam gab mit generativer KI, waren jetzt nicht sonderlich wettbewerbsfähig. Also neben Magenta denke ich da zum Beispiel an die Tools MuseNet und Jukebox, die beide von der US-amerikanischen Firma OpenAI kommen. Ich glaube, so der erste richtig große Moment, wo sich viele Leute in der Kreativbranche dachten, jetzt geht's uns irgendwie an den Kragen, das war Ende 2022. Da hat OpenAI nämlich ChatGPT gelauncht. Und der Chatbot war für viele Menschen wohl so der erste Zugang zu generativer KI, weil er mit recht einfachen Prompts, also Kommandos, wirklich halbwegs brauchbare Texte generieren konnte.
Mhm. Ja, und auch im Musikbereich ist da ja in den letzten Jahren ziemlich viel passiert. Sogenannte Prompt-to-Play-Generatoren sind gefühlt aus dem Boden geschossen. Tools wie Suno AI oder Udio generieren ganze Songs nur dadurch, dass die NutzerInnen ein paar Schlagworte eingeben. Udio, das 2024 gelauncht wurde, warb damals damit, dass man einen komplett fertig gemasterten Track in unter 40 Sekunden erstellen könnte.
Wahnsinn.
Ja, tatsächlich kommt bei der Nutzung dieser Anwendung nach wie vor oftmals ziemlicher Schrott raus. Es steht und fällt dabei natürlich alles mit dem Prompt, den man schreibt, also mit den Vorgaben, die man macht. Mit einem Bohemian Rhapsody werden sich viele KIs wohl schwer tun. Einen generierten Popsong kriegt man aber schon mehr als vorzeigbar raus. Der wirklich furchtbare KI-Song Verknallt in einen Talerhuhn war 2024 ja schon als Sommerhit in den deutschen Charts.
Oh ja, aber generative KI ist in der Musikbranche ja nicht das Ende der Fahnenstange. Und ich habe im Vorfeld zu unserer Aufnahme versucht, mir so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen und irgendwann dann tatsächlich Agnes schon gefragt, ob ich mich nur so schwer tue oder ob die Lage wirklich so unübersichtlich ist auf dem Markt. Und Agnes ist Expertin für Music Tech und KI-Themen. Sie hat schon vor vielen Jahren ein Startup gegründet namens Music Cube, das die Mission hatte, via KI Musikempfehlungen zu demokratisieren. Aktuell ist sie als Coach für Startups und Themen rund um Innovation unterwegs. Und das sagt sie dazu.
Das ist ein riesengroßes Feld, finde ich, wo es immer schwer ist zu sagen, so, das ist das Beste und das ist das Beste, weil natürlich jeder und jede für sich irgendwie entscheiden muss, was brauche ich gerade und wo brauche ich gerade die Unterstützung. Und da mal so eine Map zu haben, wo mal alles drinsteht, wäre natürlich fantastisch. Aber gerade poppt es halt, weil es halt so Thema ist, weil es so irgendwie auch einfach ist, mal eine KI zu erstellen, poppen natürlich total viele Tools aus. Ich glaube, mit der Zeit wird sich so ein bisschen die Streu vom Weizen trennen, dann wird so ein bisschen die guten Sachen am Ende übrig bleiben, die dann auch viel genutzt werden. Aber momentan habe ich das Gefühl, es gibt eigentlich nichts, wo es nicht doch irgendwo ein KI-Tool gibt, was dir irgendwas hilft.
Ja, gerade für die Arbeit hinter den Kulissen gibt es super viele Tools, die sich auf die unterschiedlichsten Bereiche auswirken. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich A&R. Für ein Gros der Musikfirmen gehören klar messbare KPIs zur Entscheidungsgrundlage, welchen Artist sie einen Deal anbieten. Dazu zählen jetzt ganz trocken zum Beispiel die bisherigen Social Media und Streaming-Zahlen der Artists. Und das klingt total unromantisch jetzt, aber natürlich minimiert der Blick auf solche Daten das wirtschaftliche Risiko für ein Label oder einen Verlag. Eine KI, wie sie zum Beispiel das Hamburger Startup Adar anbietet, kann solche Zahlen locker easy für Unmengen an Artists gleichzeitig analysieren, ohne dass da eine traurige A&R-Managerin mit 10 verschiedenen Handys da sitzen und die Algorithmen vergleichen muss, um zu schauen, was das nächste große Ding ist. Zugleich können KI-Tools auch Vorhersagen treffen und natürlich auch das auf Basis von festen Parametern. Eine KI hat ja keine Gefühle, für sie ist die Qualität der Stimme oder der Lyrics also etwas Messbares. Da wird also sehr viel automatisiert und das wird der Human Bias rausgenommen.
Ja, da bin ich wiederum ganz schön zwiegespalten, wenn ich das höre. Ob Musik etwas mit uns macht, ist doch gerade eine sehr menschliche Entscheidung. Braucht es den Human Bias dann nicht, um wirkliche Talente zu sein?
Ich bin da absolut bei dir. Vielleicht ist die Antwort aber auch, KI nicht die Entscheidungen treffen zu lassen, sondern sie eben als Hilfsmittel zu benutzen. So wie ja heute schon die Daten von Insta, TikTok, Spotify eben für Signing-Entscheidungen genutzt werden. Und auch Agnes sieht in KI-Tools vor allem ein Hilfsmittel.
Für mich ist ja KI oft mehr so auch das Support, so ein supportive Tool. Das ist ja, natürlich gibt es die generative KI und auch die muss man natürlich diskutieren, aber ich sehe in KI auch ganz viele Chancen, einfach Arbeit zu erleichtern. Arbeit vielleicht auch nicht besser zu machen, aber anders zu machen, dass man mehr Möglichkeiten hat, sich mit der Qualität von Daten zu beschäftigen und nicht immer nur dieses, ich muss jetzt heute 8 Stunden Daten irgendwie durch die Datenbank drücken, aber eine KI kann das eigentlich viel schneller und dann kannst du viel bessere Sachen machen, so, ne? So datengetriebenes Marketing zum Beispiel, ne? Also, dass alles so ein bisschen personalisierter wird. Das hat schon auch so ein bisschen was von Dystopie am Ende, weil wenn dann die KI immer alles dir empfiehlt und die KI immer alles weiß, ist es schon auf eine Art gruselig. Aber deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, dass man halt parallel guckt, wo liegt die Verantwortung, wer hat die Datenhoheit.
Ja, da spricht Agnes einen super wichtigen Punkt an. Wer hat denn die Daten, die ich brauche, um zum Beispiel im Marketingbereich meine Fans wirklich zu erreichen?
Ja, und da schließt sich der Kreis unserer schönen Monopolisierungsfolge, denn die direkten Berührungspunkte mit den Fans, die haben oft recht große Firmen. Eventim und Ticketmaster, also Live Nation, zum Beispiel, wenn Fans sich Konzerttickets kaufen. Oder Spotify, wenn es um Musiknutzungsverhalten geht, Meta, wenn wir über Mediennutzung sprechen. Das sind ja alles riesige Firmen, die Unmengen an Informationen über die mit Abstand wichtigsten Menschen in unserer Branche haben, die Fans. Informationen, an die das kleine Indie-Label einfach nicht rankommt. Da hat die Musikbranche echt ganz schön was verschlafen, sich irgendwie eine Infrastruktur aufzubauen, die uns die Daten gibt, die wir in Zukunft einfach brauchen werden, um mit Musik Geld zu verdienen.
Ja, das sieht Agnes übrigens ganz ähnlich wie du.
Der verantwortungsvolle Umgang mit KI braucht halt auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Am Ende sind Daten nun mal die Basis für alles, was jetzt eigentlich zukünftig kommt. Also wir brauchen einen viel besseren Umgang mit Daten, weil die einfach nun mal das Öl unseres Jahrhunderts sind und ohne die geht's halt nicht. Aber das ist auch noch nicht überall angekommen, habe ich so den Eindruck.
Auf das Thema Daten werden wir heute noch so einige Male zurückkommen. Das eine ist da ein verantwortungsvoller Umgang, das andere aber auch, dass es für eine wirklich sinnvolle Nutzung von KI, egal zu welchem Zweck, einfach saubere Datensätze braucht. Agnes Startup MusicCube hatte ja zum Beispiel das Ziel, über KI-getriebene Verschlagwortung von Musikkatalogen Songs besser auffindbar zu machen. In eine ähnliche Richtung geht das Mannheimer Startup Cyanide. Da kann eine riesige Musikbibliothek nach Stimmung, Soundalikes oder anderen Parametern durchsucht werden. Das ist ja super praktisch, wenn ich zum Beispiel einen Song im Sync-Bereich suche, also zum Beispiel für einen Film oder eine Werbekampagne. Dann suche ich vielleicht einen Song mit weiblicher Stimme, die verträumt klingt und von der Suche nach Glück handelt oder sowas. Und so ein Tool kann das ganz schnell finden und so vielleicht sogar Artists eine Chance geben, die im Sync-Bereich bislang noch nicht so stark aufgestellt waren. Aber damit die dahinterstehende KI gut trainiert werden kann, müssen eben die Metadaten der Songs, die genutzt werden, sauber sein. Und das ist etwas, was die Branche seit dem Einbruch des physischen Marktes nicht mehr so sonderlich sauber gemacht hat.
Ja, das stimmt. Und zu dem verantwortungsvollen Umgang mit Daten gehört dann ja noch eine andere Frage, nämlich, woher kommen meine Daten eigentlich? Wir hatten ja gerade schon ganz kurz über den Human Bias gesprochen, den eine KI ja ausschalten sollte. Und so ganz stimmt das eigentlich dann doch nicht, denn welche Daten überhaupt in so eine KI reinlaufen zum Training, das ist die Entscheidung von den Tech-Firmen, die dahinter stecken.
Man muss auch gucken, wer ist das Team hinter der KI, so, ne? Ist es weiß und männlich? Dann haben die natürlich einen anderen Blick auf die Daten und auch das Ergebnis, als wenn es jetzt eine diverse Gruppe wäre, so. Also, da sind so ganz viele Ankerpunkte, wo man gucken muss, dass das gut läuft, also, dass der Anfang gut läuft, dass eine KI gut trainiert wird mit den richtigen Daten, dass das Ergebnis am Ende stimmt.
Ja, eine KI zu trainieren, das stelle ich mir ein bisschen so vor, als würde ich ein Kind erziehen. Weirder Vergleich, aber so bringe ich einem Kind Weltoffenheit und Toleranz bei oder gebe ich ihm ausschließlich rassistische und homophobe Kinderbücher zum Lesen? Mhm. Ganz blöd gesagt. Mhm. Das macht natürlich einen riesigen Unterschied und daher ist eine KI natürlich trotzdem gebiased. Und das Problem ist aber, dass das für NutzerInnen eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar ist. Bevor wir aber noch weiter reingehen in die Gefahren, die insbesondere generative KI mit sich bringt, lass uns vielleicht nochmal auf der Business-Seite bleiben und unseren Umgang mit KI reflektieren.
Sehr gerne. Kerstin Becker ist Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht und beobachtet die juristischen Entwicklungen rund um generative KI genauestens. Und sie hat einen, wie ich finde, sehr wichtigen Hinweis für alle, die KI in ihrem Berufsleben nutzen.
Für mich ist immer ein ganz wichtiges Schlagwort Transparenz, dass man sowohl als Unternehmen, wenn einem eben Inhalte angeliefert werden und das geht von der Agentur, die für mich Promomaterial macht, über die Artists oder sonstige Beteiligte, dass ich einfach weiß, haben die KI eingesetzt und in welchem Umfang, also für was haben die KI eingesetzt. Also erstens ist es für mich als Unternehmen wichtig oder auch als Artist, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, einfach wichtig, wurde da KI eingesetzt, weil das eine ganze Reihe von Fragen auslöst, nämlich ist der Inhalt, der dann geschaffen worden ist, urheberrechtlich geschützt? Habe ich bestimmte Kennzeichnungspflichten? Die gelten nämlich ab 2. August 2026, sieht die KI-Verordnung für KI-generierte Deepfakes Kennzeichnungspflichten vor. Und wenn ich nicht weiß, ob da eine KI eingesetzt worden ist, um die Inhalte zu generieren, dann kann ich solche Kennzeichnungspflichten gar nicht erfüllen, weil ich gar nicht weiß, hat es ein Fotograf gemacht, das Foto, oder hat es ein Artist eingesungen, oder hat er das, ist das rein KI-basiert? Und deswegen würde ich allen raten, wirklich möglichst viel Transparenz in der eigenen Wertschöpfungskette zu schaffen, damit man da einfach besser beurteilen kann, auch ob es vielleicht Risiken gibt, ob ich kennzeichnen muss, ob mir die Inhalte gehören, etc.
Also Leute, protokolliert die Nutzung von KI irgendwo, es könnte sonst auch durchaus mal juristische Konsequenzen haben. Jetzt aber Themenwechsel.
Ja, lass uns reingehen ins Thema generative KI. Dass KI sich gerade generell so ein bisschen wie ein riesiges Erdbeben anfühlt in der Branche, das ist klar, aber das Epizentrum ist eindeutig die generative KI. Das merkt man auch, wenn man sich den Streamingmarkt zum Beispiel anschaut. Die Plattform Deezer hat Anfang des Jahres mitgeteilt, dass sich die Zahl der täglich bei Deezer hochgeladenen KI-Songs binnen gerade einmal 3 Monaten beinahe verdoppelt haben. Mhm. Über 10% aller derzeit hochgeladenen Songs seien betroffen. Spannend finde ich, dass dieser die einzige Streaming-Plattform ist, die bisher das Global Statement of AI Training unterschrieben hat. Das ist eine Petition, die sich gegen die ungefragte Nutzung von urheberrechtlich geschützter Musik für das Training von KIs einsetzt. Dass das ein riesiges Problem ist, dazu kommen wir gleich noch. Dieser hat auf jeden Fall ein eigenes KI-Tool entwickelt, das KI-generierte Songs nach eigenen Aussagen recht zuverlässig herausfiltern kann.
Ja, bei Spotify sieht die Lage da schon ganz anders aus. Gustav Söderström, der Chief Product and Technology Officer der Plattform, sagt, KI verstärkt die Kreativität. Sie gibt immer mehr Menschen Zugang zum kreativen Prozess. Man braucht weniger motorische Fähigkeiten als am Klavier, weniger technische Fähigkeiten als an einer digitalen Audio-Workstation. Wenn Künstler diese Technologie nutzen und erfolgreich sind, sollen wir die Menschen diese Musik hören lassen. Das klingt nicht so, als wäre in absehbarer Zeit mit einer Regulierung von KI-generierten Songs auf Spotify zu rechnen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Auch wenn es ja erstmal schön klingt, was Söderström da sagt, Zugang zu kreativen Prozessen schaffen und so, aber die schiere Masse an, entschuldige den Ausdruck, KI-Schmutz, die inzwischen auf Streaming-Plattformen zu finden ist, steht ja in direkter Konkurrenz zu der Musik von echten Artists. Zum Beispiel mit Blick auf Playlisten. Und es geht noch weiter. Mir sind in den letzten Monaten so oft irgendwelche Fake-Releases auf den Spotify-Profilen von echten Artists aufgefallen. In manchen Fällen wird zumindest versucht, den Musikstil zu kopieren. Oft sind es aber auch einfach super random Songs, die unter dem Namen eines reichweitenstarken Artists veröffentlicht werden und so zigtausend Streams einsammeln, bevor der Artist das überhaupt merkt und reagieren kann. Das Geld aus den Streams geht natürlich dann nicht an den Artist, dem das Profil gehört, sondern an die Partei, die den Song hochgeladen hat. Und viele Digitalvertriebe, aber auch die Streaming-Plattformen selbst prüfen eben nicht, ist das jetzt wirklich die Künstlerin, deren Name in den Metadaten steht.
Und da können wir dann eigentlich auch direkt reingehen in das Thema vom Anfang dieser Folge. Deepfakes heißen Fälle, in denen eine KI die Stimme oder das Aussehen eines Menschen täuschend echt imitiert. Also so echt, dass man wirklich denkt, wow, da höre ich Drake und The Weeknd. Die KI-Verordnung der Europäischen Union aus dem Jahr 2024 definiert Deepfakes als einen durch KI erzeugten oder manipulierten Bild-, Ton- oder Videoinhalt, der wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähnelt und einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen würde. Die Verordnung sieht hier eine Pflicht zur Transparenz vor. Also wer solche Inhalte erstellt, muss sie als KI-generiert kennzeichnen. Spannend ist, auch hier ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, wie Janger denn jetzt sagen würde. In der Verordnung heißt es nämlich auch, ist der Inhalt Teil eines offensichtlich künstlerischen, kreativen, satirischen, fiktionalen oder analogen Werks oder Programms, so beschränken sich die in diesem Absatz festgelegten Transparenzpflichten darauf, das Vorhandensein solcher erzeugten oder manipulierten Inhalte in geeigneter Weise offenzulegen, die Darstellung oder den Genuss des Werks nicht beeinträchtigt. Und das ist natürlich sehr, sehr vage formuliert. Mhm.
Ja, und nicht alle finden, dass das ausreicht. Der Autor Marc-Uwe Kling hat mit Unterstützung zahlreicher Prominenter eine Petition gestartet, die Deepfakes von echten Menschen verbieten möchte. Sie befürchten die Nutzung von Deepfakes zur Verleumdung realer Personen, für die Verbreitung von Falschinformationen, Cybermobbing und. Eine nachvollziehbare und sehr reale Angst, finde ich. Schließlich gab es in den letzten Monaten ja auch schon die ersten Deepfake-Videos von PolitikerInnen, die durchaus auch Einfluss auf Wahlkämpfe genommen haben. Schon jetzt ist das Internet ja geflutet von Fake-Profilen. Mit der Technologie, die Deepfakes ermöglicht, kriegt das ja nochmal ein ganz anderes Ausmaß, eine völlig neue Qualität. Da sind wir dann auch recht schnell im Bereich Scamming und Cyberkriminalität.
Ja, und auf der anderen Seite argumentieren ExpertInnen wie der Rechtswissenschaftler Janis Lennartz, dass die Kunstfreiheit eben nicht vor neuen Technologien Halt macht. Und dass wir als Gesellschaft eben einen neuen Umgang mit dem neuen Medium KI lernen müssen. Ebenso wie es bei jeder Medienrevolution der Fall war. Hier liegt der Schlüssel dann darin, Medienkompetenz zu vermitteln.
Ja, und um vielleicht zur Musik zurückzukommen, nicht alle Artists reagieren so kritisch auf ihre KI-Klone wie Drake und The Weeknd. Der britische Musiker Bobby Garethy, seines Zeichens großer Oasis-Fan, konnte das jahrelange Hickhack um eine mögliche Reunion seiner Lieblingsband nicht mehr ertragen und schuf 2023 einfach mit Hilfe eines Deepfakes von Liam Gallaghers Stimme ein Album, das klang, als würde es sich um ein unveröffentlichtes Oasis-Material handeln. Die Songs wurden kurzerhand unter dem Namen AISIS veröffentlicht. Liam Gallaghers Reaktion auf der Plattform X war wortwörtlich: Mad as fuck, I sound mega.
Ja, solche Momente sind natürlich immer total toll, wenn KI-Tools das gefühlt Unmögliche möglich machen. Und genauso natürlich auch, wenn KI-Tools kreativen Menschen neue Möglichkeiten eröffnen. Ich habe mich dazu im Vorfeld mit Jovanka von Wilsdorf unterhalten. Jovanka ist Künstlerin, Songwriterin, Artist Coach und wirklich mittendrin in der kreativen Arbeit mit KI. Sei es zum Beispiel mit dem Diana AI Song Contest, den sie mit ins Leben gerufen hat, oder mit einer Kooperation mit Hansen Robotics, an der sie mitarbeitet. Jovanka hat diese zahlreichen KI-getriebenen Musiktools, die es inzwischen gibt, in drei Kategorien unterteilt. Und das wollte ich natürlich genauer wissen. Gehen wir doch mal rein in Kategorie 1.
Das sind die ersten, die reinen Werkzeuge. Was bedeutet, wenn ich da nichts reintue, kommt da auch nichts raus. Das heißt, das sind Dinger, die mir dabei helfen, zum Beispiel Frequenzen zu klären, mir beim Mixen Vorschläge machen, mir dabei helfen, Spuren auseinanderzunehmen, gebrochene Stimmen wieder zu reparieren. Die sind toll, die sind super, die helfen mir, oder auch Selbst-KIs, die mir dabei helfen, Drumbeats zu entwickeln. Das ist großartig. Das sind Sachen, die machen uns kreativer.
KI-Werkzeuge können also wie in einem riesigen Werkzeugkasten die verschiedensten Funktionen haben. Sie können wie ein Instrument gespielt werden oder auch völlig neue Sounds entwickeln. Oder tatsächlich aus einer einzigen Tonspur verschiedene Elemente extrahieren und dann reparieren. Das wohl prominenteste Beispiel, das mir da in den Sinn kommt, sind die Beatles. Der Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson hat 2021 eine Doku veröffentlicht namens Get Back, die auf altem Videomaterial aus den letzten Jahren der Beatles basierte. Das Problem dieses Materials: oftmals wurde für die Aufzeichnung nur ein einziges Mikrofon genutzt und die Tonspur war entsprechend kaum nutzbar. Peter Jackson ist es mithilfe von KI-Werkzeugen tatsächlich gelungen, eine Art Demixing vorzunehmen, aus der einen Tonspur also mehrere zu machen und so bestimmte Dialoge überhaupt erst hörbar zu machen.
Ja, dasselbe ist mit dem 2023 veröffentlichten Beatles-Song Now and Then passiert. Der Song basierte ja auf einer einspurigen Demoaufnahme von John Lennon. Diesen Song überhaupt erst einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen, das war nur dank KI möglich. Denn dank ihr konnte Lennons Stimme aus der Aufnahme, die er ja nur mit einem Ghetto-Blaster gemacht hatte, extrahiert werden und dann mit den Aufnahmen der anderen Beatles zu einem kompletten Song finalisiert werden. Mhm. Über solche ungeahnten Möglichkeiten habe ich mich auch mit Matthias Hornschuh unterhalten. Matthias ist einer der engagiertesten ExpertInnen im Bereich Urheberrecht in Deutschland. Er ist Sprecher der Kreativen in der Initiative Urheberrecht. Er sitzt im Aufsichtsrat der GEMA und in unzähligen weiteren Verbänden und Gremien, lehrt an verschiedenen Musikhochschulen und findet zwischendrin auch noch Zeit, selbst Musik zu komponieren und zu produzieren. Wahnsinn. Und auch er sieht die Chancen von solchen Werkzeug-KIs, gerade in solchen Fällen wie dem Peter Jackson Film. Er sieht aber auch ganz klare Risiken.
Gleichzeitig ist genau diese Funktionalität eine, die ganz massiv in unsere Rechte eingreift. Denn nicht immer wird das so verantwortungsvoll und im Sinne einer quasi wissenschaftlichen Quellenuntersuchung vorgenommen, was da geschieht. Sondern jetzt kann jeder aus unseren Aufnahmen, die vorliegen, die einzelnen Instrumente rausseparieren oder ein Instrument löschen und das Playback für sich als Playback verwenden oder ein Schlagzeug separieren und da eine Drumloop draus machen. Und das war bislang schlechterdings nicht möglich. Und das heißt, wir haben auch noch keine Möglichkeit, damit umzugehen im rechtlichen Sinne.
Wenn wir bedenken, wie schwer sich die Rechtsprechung und auch die Musikbranche seit Jahrzehnten mit dem Thema Sampling getan hat, dann wird ein altes Problem hier nochmal gehörig potenziert. Gab es früher technische Limits, welche Parts eines Songs sich zum Samplen oder gar zum stupiden Kopieren in einen Song eignen, ist dem dank KI nicht mehr so. Und das hat natürlich auch Konsequenzen, denn die wenigsten KünstlerInnen wollen wohl, dass Parts ihrer Stücke einfach ungefragt verwendet werden. Aber zugleich wird es immer schwerer nachzuvollziehen, ob in einem Song jetzt die eine Geige aus meinem Chart-Hit verwendet wurde oder nicht.
Deutlich weniger kritisch können wir dagegen vielleicht die zweite Kategorie von Musik-KIs bewerten, von der mir Jovanka erzählt hat.
Zweiter Abteil, das sind die Musen. Die Musen sind wie die Co-Writer, das sind die Squash-Player im Raum, denen ich etwas gebe, die mir Vorschläge machen, tonal, die mir ganze, vielleicht Sounds liefern, die mir vielleicht ganze Melodienbögen vorschlagen, die ich aber auch raus extrahieren kann und wieder mit anderen Sounds belegen kann. Das sind für mich die Musen. Da brauche ich auch immer noch eigenen Input und da brauche ich eine klare Vision. Die sind aber toll und da muss ich auch sagen, das kann sehr empowernd sein. Und zwar gerade für Frauen. Und man muss leider immer noch sagen, dass die eine größere Schwierigkeit haben, mal den Fuß auf die Erde zu stellen und zu sagen, nee, genau so möchte ich das jetzt aber. Wenn ich mit einer KI im Raum zusammen komponiere zum Beispiel, da kann ich niemandem auf die kleinen Ego-Füße steigen. Und ich werde trainiert darin, schnell klare Entscheidungen zu fällen.
Ja, KI-Musen sind also eine Art Sparringspartner für das Songwriting oder die Produktion. Die eigentliche kreative Arbeit leisten die Artists aber immer noch selbst. Spannend ist dann die Frage, wie wir die Verwendung von KI im Songwriting-Prozess künftig kennzeichnen. Kriegt die KI zum Beispiel Co-Writing-Credits oder behandeln wir sie wie ein Instrument? Denn als John Lennon Now and Then am Klavier aufgenommen hat, hat das Klavier ja auch keine Credits bekommen. So oder so können diese Musen, wie Jovanka sie nennt, Artists durchaus aus ihrer Komfortzone locken und kreativ bereichern. Ja, und dann gibt es natürlich noch die dritte Kategorie der Musik-KIs und das sind die, die wohl medial am meisten präsent sind. Die Prompt-to-Play-Generatoren à la Suno AI und Audio. Und die hat uns Jovanka wie folgt beschrieben.
Die dritten, ich nenne sie die Pizza-Service. Das heißt, ich kann mir aussuchen, zweimal Anchovis, einmal Mozzarella, heute keine Tomaten, dicker Boden mit Käse im Rand. Ich weiß nicht, was da zurückkommt, was da bei mir an der Tür ankommt, aber ich weiß, dass diese Elemente da drin sind. Bin ich deshalb ein Koch oder ein Pizzabäcker? Nö. Hab ich das Gefühl, diesen Stolz oder dieses Glücksgefühl, etwas wirklich selber ausgedrückt zu haben? Nö. Kann die Pizza trotzdem super gut schmecken? Ja.
Das ist dann wohl der Vorteil von Prompt-to-Play-Generatoren. Jeder kann sich eine Pizza nach Wunsch ordern oder eben einen Song. Könnte man da nicht argumentieren, dass das den Zugang zu Musik auch irgendwie fairer macht oder demokratisiert?
Ja, das Argument fällt tatsächlich recht häufig. Und deshalb habe ich Agnes gefragt, ob sie eigentlich findet, dass KI die Musikbranche fairer macht.
Sie könnte sehr fair sein, wenn man es wirklich divers denkt und Plattformen bereitstellt, die wirklich alles umfassen. So, wenn es jetzt um Daten und sowas zum Beispiel geht. Fair kann sie aber sein, indem sie zum Beispiel kleineren Künstlern Tools an die Hand gibt, mit denen die sonst nicht in Berührung kommen würden oder die zu weit weg wären oder die zu teuer wären oder so. Also da, finde ich, kann schon eine Fairheit wieder herkommen, weil wieder jeder oder jede eben in der Lage ist, die eigene Musik zu produzieren. Aber dann kommen wir nämlich zur nächsten Diskussion. Welche Stellen werden da wieder weggenommen? Und haben wir dann nicht wieder so eine Flut von Songs, die wir eigentlich gar nicht hören können, weil es eh viel zu viele schon sind? Aber ich finde, trotzdem hat das so diesen kleinen, fairen Aspekt da drinne, dass es einfach Zugänge zu Sachen ermöglicht, die vorher vielleicht ein bisschen zu exklusiv oder zu explizit waren.
Ja, gerade sehr teure Dienstleistungen wie Mixing und Mastering an eine KI abzugeben, könnte tatsächlich natürlich auch Artists einen Zugang zu einer professionelleren Musikkarriere ermöglichen, die jetzt vielleicht kein riesiges Label im Rücken haben oder keine reichen Eltern, die ihnen die Produktion der ersten Songs ermöglichen. Ganz so romantisch, wie es viele KI-BefürworterInnen darstellen mit der Demokratisierung, ist die Lage dann aber doch nicht, sagt Jovanka.
Wenn wir sagen, dass wir das ja Musik auch demokratisieren soll, dass es dann auch erschwinglich sein muss. Wenn ich aber wirklich die guten Tools mir holen will und mit denen arbeiten will, dann bin ich sehr viel schneller bei einem höheren Betrag, als wenn ich mir ein kleines Homestudio einrichte. Und da ist auch eine Schieflage.
Ja, und das ist auch nicht das einzige Problem, das Jovanka im Status quo der Musik-KI-Welt sieht.
Na, mein Ansatz ist grundsätzlich, wie können wir KI so nutzen, dass es uns kreativer macht und nicht weniger kreativ oder noch schlimmer, wir die KI einfach nur kreativer machen. Das Prinzip KI-generierte Musik ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir jetzt auf den ökonomischen Bereich gucken, natürlich, wenn wir jetzt gerade, wenn wir uns diese Prompt-to-Play-Generatoren angucken, wenn wir uns die Möglichkeit angucken, wie schnell Leute sich auch selber satt machen, indem sie einfach nur noch irgendwas eingeben und sofort ein spektakuläres, scheinbar spektakuläres, manchmal auch sehr schönes Ergebnis haben, dass eine Übersättigung stattfindet und eine Verwässerung. Das ist problematisch. Auch ist problematisch, dass diese Daten komplett aus dem Netz geholt wurden, von allem und jedem. Und dass die Leute, die diese Stücke, diese KI-Firmen, diese generierte Musik anbieten, dafür Geld nehmen, aber nichts weitergeben.
Inzwischen haben sehr viele Artists auf dieses ökonomische Problem im Hinblick auf generative KI hingewiesen. Stevie Wonder, Billie Eilish, Nicki Minaj, Jon Bon Jovi und unzählige mehr haben vor einem Jahr ein Schreiben der Artist Rights Alliance unterschrieben, der den raubtierhaften Einsatz von künstlicher Intelligenz verurteilt hat. Wir haben es ja gerade von Jovanka gehört. Die meisten erfolgreichen KIs werden aktuell mit Daten aus dem Internet trainiert. Ob diese nun urheberrechtlich geschützt sind oder nicht. Tech-Firmen füttern ihre KIs also mit Informationen, die sie gar nicht besitzen, um aus ihnen dann Profit zu schlagen. Und bei den KünstlerInnen bleibt nichts hängen. Im Gegenteil, sie bekommen durch KI ja noch zusätzliche Konkurrenz.
Ja, starke Messages, die sich für eine klare Regelung im Umgang mit KI einsetzen, das hört man inzwischen aus der ganzen Welt. Anfang Mai zum Beispiel haben über 1000 britische Artists ein gemeinsames Album veröffentlicht. Der Titel Is This What We Want? Darauf zu hören, 12 Tracks lang Stille. Kate Bush ist dabei, Damon Albarn ist dabei, Annie Lennox ist dabei und viele andere große und kleine Acts. Die Message dahinter findet sich auch in den Tracktiteln wieder. The British government must not legalize music theft to benefit AI companies. Hinter dem Projekt steht der KI-Experte Ed Newton Rex. Und der hat eine recht klare Antwort und die lautet Lizenzierung. Er hat die Plattform fairlytrained.org ins Leben gerufen und bietet eine Zertifizierung für Tech-Firmen, die ihre KIs fair trainieren, also die UrheberInnen des Trainingsmaterials, vergüten. Auch Matthias Hornschuh von der Initiative Urheberrecht sieht in der Lizenzierung von Trainingsdaten eine Lösung des Problems.
Wir reden ja auch ganz viel mit unseren Mitgliedsverbänden und mit deren Mitgliedern und denen erkläre ich immer, wir können was tun, wir sind handlungsfähig. Ihr fühlt euch ohnmächtig, aber es ist gar nicht so. Wir können im Wesentlichen auf drei Ebenen im Moment handeln. Also wir nennen das dann Licensing, Litigation und Regulation. Licensing heißt, wir können dafür sorgen, dass es Lizenzierungsangebote gibt und dass es einen Lizenzierungszwang gibt, zum Beispiel indem wir unsere Inhalte zusehends unsichtbar machen, also nicht auffindbar machen. Das ist übrigens ein konkreter Trend gegen das angeblich offene freie und demokratische Netz, dass ganz viele Menschen, die sich schützen wollen vor dem Zugriff durch KI-Konzerne, ihre Sachen inzwischen nicht mehr offen vorhalten, ihre Inhalte. Ne? Also da bricht was weg, da geht was kaputt. Zweite ist Litigation, das heißt Klagen, gerichtliche Klagen, Klageverfahren. Das können sich die wenigsten leisten, aber es gibt ja eben trotzdem inzwischen an die 50 Prozesse international, beziehungsweise Verfahren international und auch europäische. Und da kommen auch noch mehr dazu, wie wir wissen. Und das dritte ist eben Regulation. Wir machen Druck durch positive Lizenzierungsangebote, durch abwehrende Gerichtsverfahren und drängen damit die Politik dazu, die Rahmenbedingungen anzupassen und uns natürlich auch zu schützen, aber dabei gleichzeitig auch die gesellschaftlichen Anliegen in eine nachhaltige Form zu bringen.
Ja, überhaupt erstmal eine Lizenzierungsbasis aufzubauen, ist natürlich ein riesiger Schritt, an dem nicht nur Verbände wie die Initiative Urheberrecht dran sind, sondern auch Unternehmen. Ein Vorreiter ist da der Independent-Vertrieb Paradise Worldwide, der auch eine eigene Publishing-Sparte hat. Geschäftsführer Ralf Böge sagt, dass Copyright- und Masterrechte künftig eigentlich zusammen mit technologischen Anwendungen gedacht werden müssen.
Im AI-Bereich musst du mit allen Rechten umgehen können und du musst auch wissen, wie das geklärt wird. Und das kann man jetzt nicht mehr manuell machen, sondern es muss mit Technik gestreamlined angewendet werden. Und nur Rechte alleine wird gefährlich werden, auch wenn es tolle, große, wichtige Kataloge sind. Nur Technik alleine reicht auch nicht aus. Das sehen wir auf der AI-Seite, dass dort eben noch nicht so richtig das Verständnis vorhanden ist, wie man Daten austauscht. Rechte und Musik und Technik und Auswertung gehören unserer Meinung nach heutzutage zusammen.
Ralf hat dafür ein eigenes Lizenzierungsmodell entwickelt, das er All Rights Model genannt hat. Das ist insofern spannend, dass er die Verlags- und Labelseite, also die Interessen von UrheberInnen und ausführenden KünstlerInnen, gleichzeitig vertritt und so leichter Deals mit KI-Firmen abschließen kann. Und wie man mit denen umgeht, das konnte Ralf uns auch erklären.
Die Tech-Firmen finden das generell gut, dass wir geklärte Inhalte anbieten, aber auch da gibt es schon sehr viele Wissenslücken. Also Rechte-Management, Rechte-Wissen, Metadaten auf der anderen Seite ist noch schon sehr, sehr weit entfernt oder oft von dem entfernt, was wir uns so vorstellen. Man nähert sich täglich immer mehr und mehr an.
Ich fand das total spannend, von Ralf zu hören, wie unbeholfen offenbar auch von Tech-Seite mit dem Thema Lizenzierung umgegangen wird. Nun schützt Unwissen vor Strafe nicht und auch nicht vor realen Konsequenzen. Und die spüren aktuell vor allem die Menschen, die Musik schreiben und komponieren. Und die Konsequenzen werden noch größer, denn wir reden bei KI ganz klar von einem wachsenden Markt. Die Beratungsfirma Gold Media hat gemeinsam mit der GEMA und der französischen Verwaltungsgesellschaft SACEM 2022 eine Studie veröffentlicht, in der sie das Umsatzvolumen für generative KI im Musikbereich auf 300 Millionen US-Dollar für 2023 schätzt. Damit macht der Musikbereich rund 8% des Gesamtmarktes für generative KI aus. Bis 2028 rechnet die GEMA mit einem Marktwachstum um das Zehnfache, allein für Musik-KI. Wenn man das mit den weltweiten Musik-Urheberrechtserlösen vergleicht, die im Vergleichsjahr 2022 erzielt wurden, dann sind das etwa 8% davon.
Während UrheberInnen, also SongwriterInnen, ProducerInnen und ComposerInnen von den tiefgreifenden strukturellen Veränderungen in der Branche verhältnismäßig unbehelligt geblieben waren, denken wir zum Beispiel an den Einbruch des Live-Geschäfts oder die geringeren Verdienstmöglichkeiten durch Streaming, geht es ihnen mit dem Aufkommen von KI nun an die Brötchen. Das ist in der GEMA-Studie, die du, Lina, genannt hast, auch zu lesen. Ich zitiere: Bis 2028 werden rund 27% der Einnahmen der MusikurheberInnen in Deutschland und Frankreich durch generative KI gefährdet. Dies entspricht einem potenziellen Schaden von 950 Millionen Euro allein im Jahr 2028 und einem kulminierten potenziellen Gesamtschaden für den Zeitraum 2023 bis 2028 von rund, festhalten, 2,7 Milliarden Euro. Zu erwarten ist ein zunehmender Verdrängungswettbewerb, vor allem in bestimmten Musikkategorien wie der funktionalen Musik. Bei den Zahlen schlackern einem ja schon die Ohren, oder?
Ja.
Auf individueller Ebene werden MusikautorInnen das ganz unterschiedlich zu spüren bekommen. Die GEMA-Studie hat hier gerade den Bereich funktionale Musik genannt. Da sprechen wir also von Musik, die für einen bestimmten zweckmäßigen Kontext komponiert wird, also zum Beispiel für einen Werbeclip oder als musikalische Untermalung für so Cafés oder Fitnessstudios oder eben dieses ganz krasse, klassische Klischeebeispiel, die typische Fahrstuhlmusik. Aber auch Filmmusik gehört da mit rein. Und das ist ein Bereich, da stecken oft große Firmen als AuftraggeberInnen dahinter, die sich natürlich fragen, warum sie hohe Lizenzgebühren zahlen sollen, wenn sie über eine KI easy in unter 40 Sekunden die passende Musik sich so ausspielen lassen können.
Ja, solche Sync-Deals oder Musik, die in irgendwelchen Mood-Playlisten richtig, richtig viele Streams erzeugt, das sind ja für viele MusikautorInnen und ihre Verlage ja die Haupteinnahmequellen. Und wenn die Nachfrage da jetzt runtergeht, weil KI-generierte Songs den Markt befriedigen, ist das ein riesiger Einschnitt. Und der geht tatsächlich noch weiter. Und auch dazu habe ich mit Matthias Hornschuh gesprochen und ihn nach seiner Prognose gefragt.
Was die Risiken insgesamt betrifft, glaube ich, dass wir eine Situation haben, die von den wenigsten im Moment wirklich verstanden wird in ihrer strukturellen Bedeutung. Wenn nämlich, was jetzt schon sich andeutet, der niederschwellige Massenmarkt für Musik ganz schnell verloren gehen wird, also Friseursalons, Volksfeste, also so stille Vermeidungs- und Hintergrundmusik, ne? Dann könnte man sagen, na ja, gut, aber das war ja noch nie Kunst. Genau, das stimmt. Und weil es nicht so sehr Kunst war, ist es schnell gemacht und deswegen hat es eben auch immer eine schnelle Mark gemacht. Und diese schnelle Mark hat dem Markt gewissermaßen immer auch eine Basis geboten.
Ja, diese Basis, die Matthias da anspricht, die ist auch für einen nicht ganz unwesentlichen Teil der GEMA-Einnahmen verantwortlich. Denn die von ihm angesprochenen Friseursalons, die Volksfeste, aber auch Cafés oder Autowerkstätten, die zahlen ja alle GEMA. Auch wenn Musik dort vielleicht nur im Hintergrund läuft. Jetzt können Cafés oder Friseursalons aber auch sagen, hey, wir spielen gar keine Musik bei uns oder wir spielen ausschließlich GEMA-freie Musik. Die zu erwerben war früher recht teuer. Nun ist es aber natürlich ein leichtes, mit einem KI-Tool eine ausreichende Menge an Songs zu erstellen, die einen passenden Vibe haben. Und hinter den Songs steht ja auch auf den ersten Blick kein wirklicher Urheber. Damit versuchen immer mehr GEMA-pflichtige Unternehmen, die Zahlung des Pauschalbetrags zu umgehen. Und das ist dann eben Geld, was den SongwriterInnen, den Verlagen, aber eben auch der GEMA selbst fehlt.
Die GEMA versucht dem auf jeden Fall schon mal den Riegel vorzuschieben. Seit Anfang des Jahres steht in allen Tarifrichtlinien nämlich Folgendes. Macht ein Lizenznehmer geltend, der von ihm genutzte Content, Output einer generativen KI, sei nicht urheberrechtlich geschützt, da er mit generativen KI erstellt worden sei, ist von ihm substantiiert darzulegen, unter Beweis zu stellen, dass der Content das Ergebnis eines autonomen Herstellungsvorgangs ist, der ohne einen schöpferischen menschlichen Beitrag erfolgt ist und im Content keine Werke oder schutzfähigen Werkteile perpetuiert sind. Der Einsatz von generativer KI als Hilfsmittel beim Schöpfungsvorgang steht der Werkqualität und damit der Schutzfähigkeit nicht entgegen.
Shoutout GEMA für diese sehr langen Sätze. Aber was ich spannend finde, ist die Formulierung, im Content keine Werke oder schutzfähigen Werkteile perpetuiert sind. Das ist natürlich eine spannende Frage, weil wir das ja schwer nachvollziehen können, inwiefern eine KI sich an urheberrechtlich geschützter Musik bedient hat. Weil bei den meisten großen und erfolgreichen Musik-KIs wissen wir eben nicht, womit sie trainiert wurden. Das ist eine riesige Blackbox. ExpertInnen sind sich jedoch sehr einig, dass KIs wie Suno AI oder Udio sehr eindeutig mit urheberrechtlich geschützten Songs und das ohne das Einverständnis der SongwriterInnen, Verlage und Artists trainiert wurden. Und deshalb gibt es aktuell auch auf der ganzen Welt erste Gerichtsverfahren gegen eben diese KI-Firmen.
Prominente Beispiele gibt es besonders in den USA. 2023 haben die Musikverlage Universal, Concord und ABKCO in den USA das Unternehmen Anthropic verklagt, das unter anderem den Chatbot Claude auf den Markt gebracht hat. Hier ging es um urheberrechtlich geschützte Liedtexte. Auch auf Labelseite gab es Klagen. Die drei Majors haben vergangenes Jahr Suno AI und Udio verklagt. Auf diese Klage blickt die ganze Welt, weil ihr Ausgang im Wesentlichen darüber entscheidet, welchen Handlungsspielraum und welche auch monetären Rechte Artists und Musikunternehmen in Zukunft haben werden.
Ja, die Frage, ob eine Tech-Firma für das Training ihrer KIs einfach sämtliches im Netz verfügbares Material nutzen darf, auch dann, wenn es urheberrechtlich geschützt ist, die stellt sich auf der ganzen Welt. Ich habe mit Kerstin Becker dazu gesprochen, wie eigentlich die Rechtslage in Europa ist und auf welcher Grundlage KI-Anbieter eigentlich denken, dass sie das dürfen.
Da stützen sich zumindest in Europa die Anbieter ja auf die sogenannte Text- und Data-Mining-Ausnahme und sagen, ja, das darf ich einfach. Und das sieht die europäische Rechtsordnung seit 2019, seit der letzten Urheberrechtsrichtlinie vor, in Deutschland umgesetzt seit 2021. Aus meiner Sicht ist das Training generativer KI kein Text- und Data-Mining. Weil Text- und Data-Mining, da geht es darum, Daten und Inhalte zu analysieren. Und bei einem KI-Training, gerade von generativer KI, werden nicht nur Daten analysiert auf bestimmte Muster zum Beispiel oder Trends, sondern hier werden erstmal Daten analysiert, um dann aber diese Bestandteile der Daten zu verwenden für die Generierung neuer Inhalte. Und das geht weit über die Datenanalyse hinaus. Und deswegen ist nach meiner Auffassung, also das Training von generativer KI, von generativen KI-Modellen, kein Text- und Data-Mining.
Mit dieser Einschätzung ist Kerstin nicht allein. Wir hatten das Thema ja schon vorhin. Viele Artists auf der ganzen Welt positionieren sich und fordern einen rechtlichen Rahmen, der sie schützt.
Ja, dazu wiederum hat Kerstin einen Take, der manche vielleicht überrascht. Ich habe sie gefragt, welchen rechtlichen Rahmen es eigentlich bräuchte, um eine Lösung für die Konflikte in Bezug auf generative KI zu finden.
Die Frage ist, muss man einen Rechtsrahmen schaffen oder gibt es einen Rechtsrahmen, der eigentlich auch schon da ist und in den sich auch bis zu einem gewissen Grad die KI und vor allem die generative KI einzufügen hat? Weil wir haben das Urheberrecht, wir haben das Urheberrechtsgesetz, welches auch immer wieder aktualisiert worden ist. Wir haben Datenschutz, wir haben Persönlichkeitsrechte, die geschützt sind. Und gerade wenn es um generative KI geht und auch die Frage, ob hier letzten Endes zum Beispiel ich einfach für KI-Training schon bestehende Inhalte nehmen kann oder auch ob KI-generierte Inhalte geschützt sind, ist der jetzige Rahmen eigentlich aus meiner Sicht erstmal ausreichend.
Unser gutes altes Urheberrecht regelt also mal wieder. Das Problem, es ist einfach nahezu unmöglich für mich als außenstehende Person herauszufinden, womit so eine KI trainiert wurde. Was im Hirn des Tools ist, mit dem ich arbeite, ist halt eine riesige Blackbox. Und das macht es auch so schwer für Artists oder Musikunternehmen zu sagen, hey, hier wurden meine Rechte verletzt. Wie lässt sich das denn lösen, Lina?
Ja, eine Antwort darauf findet sich in der KI-Verordnung der EU. Sie bezieht sich hier auf sogenannte GPAIs, General Purpose AIs, zu denen laut Kerstin auch alle generativen KI-Tools gehören.
Um diesen Blackbox-Effekt zu reduzieren, sieht die KI-Verordnung an sich vor, dass die Anbieter solcher Modelle eine hinreichend detaillierte Zusammenfassung veröffentlichen müssen, welche Daten letzten Endes für das Training der KI verwendet worden sind. So Artikel 53 der KI-Verordnung. Das ist das Grundgerüst, was jetzt leider derzeit zu passieren scheint. Diese KI-Verordnung ist, ich sage immer, ein bisschen wie so ein Rohbau. Also wie bei einem Haus, wirklich so ein absoluter Rohbau. Ist nur sehr abstrakt, regelt das alles. Und um diesen Rohbau mit Leben zu füllen und da auch noch Fenster und Türen und ein Dach reinzubauen, sollen Praxisleitfäden und Code of Practices eben entwickelt werden. Und derzeit sieht es leider so aus, aus Sicht der Rechteinhaber, dass diese Transparenzpflicht, also dass die Anbieter klareren Einblick gewähren sollen, was da eigentlich in den Modellen drinnen ist, total ausgeholt werden wird. Also dass es da nicht groß Angaben geben wird, was wirklich dramatisch ist, weil damit wird eigentlich diese Regelung in der KI-Verordnung nicht sehr brauchbar. Jetzt ist die Frage, also rechtlich scheint man damit nicht weiterzukommen. Geht es technisch? Also kann man technisch tatsächlich es auf Dauer schaffen, in so Modelle reinzuschauen? Da arbeiten natürlich diverse Anbieter daran, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Deswegen ist das derzeit für Rechteinhaber, können Sie eigentlich am ehesten diesen Rückschluss gehen, zu sagen, ja, woher weiß ich, ob meine Inhalte in dem Modell drin sind? Indem man schaut, kriegt man das eigentlich wieder raus? Ja, dass man dann sozusagen diesen Schluss macht. Wenn ich es im Output rauskriege, muss es ja auch drinnen sein. Also so laufen derzeit auch viele der Klagen, die es gegen die Anbieter gibt. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, dass da ging es jetzt groß bei Mieter darum, dass Mieter offensichtlich so gerade im Buchbereich sehr, sehr viele illegale, also Pirateriedatensätze in großem Umfang bewusst verwendet hat, um die KI zu trainieren. Und man halt weiß, was ist in diesen Datensätzen drin. Ja, das sind veröffentlichte Datensätze, da weiß man, die sind illegal. Und dass man dann sagt, na gut, die haben sich daraus bedient, dann ist das wohl auch drin. Aber du siehst, man müsste wohl und man geht davon aus, das sind keine wirklich belegbaren, klaren Angaben. Da muss man schauen, was da technisch die nächsten Jahre hoffentlich kommen wird.
Neben der technischen Ebene wird sich natürlich auch in Deutschland Gedanken gemacht um eine juristische Absicherung. Die GEMA hat als erste Verwertungsgesellschaft in Europa direkt zwei Klagen eingereicht gegen OpenAI und SunoAI. Doch schon vor 3 Jahren gab es erste Bemühungen, MusikautorInnen und Verlage zu schützen. Das erzählte mir Matthias Hornschuh.
Die GEMA hat nämlich tatsächlich schon 22 den sogenannten Vorbehalt des Opt-out erklärt für das Gesamtrepertoire, was sie vertritt, worauf sie sich dann jetzt eben beziehen konnte, zum Beispiel bei ihren Klagen. Und das zu dem Zeitpunkt 22 hatten die meisten anderen Verwertungsgesellschaften in Europa und auch in Deutschland noch gar nicht gemerkt, dass es eine Vorbehaltsnotwendigkeit gab.
Ja, eigentlich ein total logischer Schritt. UrheberInnen sollen auch Nein sagen dürfen zur Verwendung ihrer Werke für KI-Training. Allerdings gibt es da ein Problem.
Was wir wissen ist, dass der Opt-out, also die Vorbehaltserklärung nach 44b Urheberrechtsgesetz, schlicht und ergreifend nicht funktioniert, weil sich keiner dran hält. Also das können wir auch belegen. Wir haben Belege dafür, dass die großen Anbieter sich schlechterdings nicht dran halten. Und wenn sie sich nicht dran halten, dann taugt es nichts.
Wir halten also fest, Opt-out funktioniert nicht. nachvollziehen, dass mein urheberrechtlich geschütztes Werk für das Training genutzt wurde, damit ich mich dagegen zur Wehr setzen kann, funktioniert auch nicht. Und selbst wenn, ein Vergütungsmodell gibt's ja auch noch nicht. Wie kriegt man die Nummer denn jetzt gedreht, damit Artists, SongwriterInnen und Verlage ihr Hack kriegen?
Ja, es braucht jetzt einfach verbindliche juristische Rahmen, in denen wir uns bewegen können. Und dafür sind die bereits angesprochenen Gerichtsverfahren so wichtig. Sowohl in den USA, weil wir unser Urheberrecht ja gegenüber einer KI, die in den USA trainiert wurde, nur schwer geltend machen können. Als auch ganz besonders diese beiden Klagen der GEMA, die haben nämlich nochmal einen ganz anderen Angle. So hat es mir Matthias erzählt.
Da bin ich tatsächlich ganz dankbar für den wahnsinnig klugen Vorstoß der GEMA mal wieder, die ja gesagt hat, es reicht nicht zu sagen, wir gehen auf die Input-Ebene und wollen eine Schadenersatzvergütung für das erfolgte Training, sondern die GEMA sagt ganz klar, wir müssen dahin, wo die Wertschöpfung für euch stattfindet, also für den KI-Anbieter. Und das ist auf der Output-Ebene, da, wo ein neues Erzeugnis hergestellt wird. An dem habt ihr uns zu beteiligen, und zwar verbindlich. Und wie genau, das gilt es herauszufinden. Da gibt es ein paar modellhafte Ideen. Aber wenn das nicht stattfindet, werden wir euch nach aktuellem Stand keine erschwinglichen Lizenzen anbieten können.
Ja, die Klage der GEMA, die hat eine riesige Strahlkraft und das auch weit über Deutschland und die Musikbranche hinaus. Denn sie könnte tatsächlich ein Exempel setzen. Und sie ist entscheidend dafür, wie sehr wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kämpfen müssen, um unser Stück vom Kuchen abzubekommen.
Nun hat der berechtigte und nachvollziehbare Wunsch nach klaren Spielregeln auch eine Kehrseite. Gerichtsurteile und Gesetze und neue und verbindliche Lizenzmodelle brauchen Zeit. Die KI-Welt aber ist schnell und wartet nicht darauf, dass wir in Deutschland und der EU aus dem Quark kommen. Und es ist natürlich die Frage, wie zielführend sind diese ganzen Bemühungen überhaupt auf einem globalisierten Markt, wenn wir für Europa verlässliche Modelle fordern, der coole KI-Bot aus China dann aber illegale Trainingsdaten hin oder her die Smartphones der Kids flutet, weil das einfach cool ist. Und stellen wir uns nicht so ein bisschen selbst ein Bein als Musikbranche und Innovationsstandort, wenn wir nur auf Regularien schauen? Ich bin da sehr hin und her gerissen und Agnes Chung geht's genauso.
Da kommen wir halt so ein bisschen auf mein Lieblingsthema Innovation zurück. So, wo ist die Innovation in Deutschland, wo ist die Innovation in Europa? Ich finde den EU-AI-Act richtig und wichtig. Es muss irgendwie eine Transparenz her, es muss ein Datenschutz her. Wir müssen wissen, wo was herkommt und was. Ich sehe aber auch gleichzeitig, wenn ich mir den dann so durchlese und wenn ich dann das Start-up nochmal bin, was ich nun mal war, und dann denke, das muss ich alles einhalten, das schaffe ich gar nicht, das schaffe ich nicht als Startup. Und dann komme ich aber gar nicht dazu, überhaupt mich zu entwickeln und zu sagen, hier, ich biete euch eine gute Lösung an, weil halt diese Überregulierung schon auch irgendwie da ist. Die ist total richtig, da will ich überhaupt nicht drum rum diskutieren, aber es ist schon Hemmschuh, dass es hier so ein Thema ist, dass wir das machen müssen, ist ja richtig, aber wenn eine USA sich nicht drum schert und eine China sich nicht drum schert, dann sind wir hier so eine kleine einsame Insel, die zwar alles super reguliert hat, aber wir kommen ja auch nicht weiter.
Es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, bei dem die Meinungen unserer Expertinnen in der Branche und generell so auseinandergingen wie bei der Frage, wie wir mit generativer KI umgehen wollen. Auch wenn sich am Ende alle einig sind, es braucht eine faire Vergütung für alle Beteiligten. Dennoch ist das Spannungsfeld zwischen Innovation und Regulierung sehr geladen. Ralf Böge sagt zum Beispiel sehr klar, dass wir Regularien hin oder her echt den Arsch hochkriegen müssen.
Bürokratie hindert uns jeden Tag. Also ich sag mal, unser Heimatmarkt ist gerade wirklich auf dem besten Weg, seine letzten Chancen zu verballern. Und merkt gar nicht, dass die anderen das so richtig nicht mehr so richtig beachten. Also so richtig ernst genommen werden wir auf der Welt nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, dass viel gejammert wird und dass das Thema nicht so richtig angenommen wird. Also wir sehen das in anderen Ländern. Da wird einfach pragmatisch entschieden, ja, lass ausprobieren. Wir können ja sowieso nur gewinnen, weil ansonsten haben wir verloren. Das kommt hier noch nicht so richtig an. Das ist so ein bisschen beängstigend, um ehrlich zu sein. Der fehlende Mut, der beunruhigt.
Ja, allerdings könnten natürlich wirklich gut anwendbare Spielregeln, sei es eine nachvollziehbare Kennzeichnungspflicht oder eben eine Lizenzierungspflicht für urheberrechtlich geschützte Werke im KI-Training, natürlich auch die globale Debatte um KI-Themen nachhaltig verändern, das sagt Agnes.
Die Frage ist auch, müssen wir aufholen oder können wir zumindest uns annähern und die Tools nutzen und vielleicht durch die Forschung, durch den EU-AI-Act doch aussenden, so hier überlegt euch mal die Verantwortung, dass man von der anderen Seite eben kommt, dass man nicht immer nur guckt, was ist der Output und was ist das Tool, sondern eben, wie kommt dieses Tool eigentlich zustande, wie trainieren wir die Daten, dass man da vielleicht in Europa die Möglichkeit hat zu sagen, okay, vielleicht setzen wir damit weltweit den Standard und dann docken sich hoffentlich vielleicht Länder wie USA und China dann an oder auch alle anderen, die da gerade irgendwie großartig unterwegs sind.
Ja, denn und das macht Hoffnung auf eine Zukunft, in der Vergütung von UrheberInnen eine Selbstverständlichkeit ist. Auch wenn viele Tech-Firmen etwas anderes behaupten, sind ihre Tools ja nichts wert ohne das Wissen, die Daten, die Kunst, mit denen sie gefüttert werden. Und die gehören realen Menschen. Matthias Hornschuh dazu.
Denn das ist so, als ob du über einen einzelnen Tropfen verhandeln würdest. Sie brauchen aber einen Ozean. Ja? Und wenn du sagst, der einzelne Tropfen hat keinen Wert und meinst das wirklich ernst, dann hat plötzlich der Ozean auch keinen Wert mehr, denn der besteht ja nur aus Tropfen. Sie brauchen aber eben den Ozean, sie brauchen das Weltwissen, sonst funktionieren ihre Systeme nicht. Informatiker im KI-Bereich gehen ja inzwischen sogar so weit zu sagen, dass eigentlich die Trainingsdaten und damit auch die Trainingsinhalte der Code sind. Denn da ist ja gar nicht viel anderes. Diese Systeme sind ja im Wesentlichen gar nicht programmiert, sondern die sind ja selbstlernend. Das heißt, es gibt einen Code am Anfang, dann laufen die Daten da rein und dann erst ist das Modell da. Und das Modell hat sich im Wesentlichen selbst gebildet auf Basis der hineingelaufenen Trainingsdaten. Und das sind unsere Inhalte. Und wo hat es das menschheitsgeschichtlich, wo hat es das volkswirtschaftlich jemals gegeben, dass man den Rohstofflieferanten für einen solchen angeblichen, unverzichtbaren Technologie- und Fortschrittsmotor nicht bezahlt hat?
Was viele Menschen, die generative KI schon ganz alltäglich benutzen, gar nicht bedenken, sie selbst trainieren die KI direkt mit. Und das in der Regel ebenfalls völlig unentgeltlich. Denn Tools wie ChatGPT haben zwar eine Free-Version, wie auch bei den Plattformen von Meta, TikTok und Co. gilt hier aber, wenn das Produkt nichts kostet, dann bist du das Produkt. Diese Plattformen benutzen alle deine, ja auch deine persönlichen Daten. KI-ExpertInnen raten geschlossen dazu, sehr reflektiert zu schauen, welcher KI-Krake man seine Daten da so in den Schlund wirft.
Sollte mir dann, wenn ich mich für bestimmte Tools entschieden habe, mit denen ich arbeite, auch leider dann mal, ich weiß, das macht man nicht so gerne, aber ins Kleingedruckte schauen, also mir einfach auch mal die Nutzungsbedingungen der Tools anschauen und gucken, was machen die eigentlich mit meinen Inhalten, die ich da reinstelle, ja? Verwenden die meine Inhalte für weiteres KI-Training? Und was regeln diese Tools in den Nutzungsbedingungen und auch aus datenschutzrechtlicher Sicht, gerade wenn ich eben zum Beispiel auch die Stimme von einem Artist da hochlade oder das Bild. Also von daher, das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, dass man sich das ansieht.
Wir könnten hier auf juristischer, regulatorischer und ideeller Ebene noch tausende Themen aufmachen. Wem gehört ein Song, den eine KI komponiert hat? Wie ist das eigentlich mit laufenden Verlagsverträgen? Dürften Verlage für ihre AutorInnen und KomponistInnen überhaupt die Lizenzierung für KI-Trainingsdaten vornehmen und abrechnen? Welche Tracking-Pflichten sollte es für KI-generierte Musik geben? Ich würde aber gern zu guter Letzt noch eine Perspektive aufmachen, über die wir bislang kaum gesprochen haben, und das ist die des Publikums.
Ganz spannend wird, wie wichtig auch den Rezipienten es sein wird, ob etwas menschlich oder synthetisch ist. Also wie die Wertschätzung dafür auch ist, ob das den Leuten wirklich egal ist oder man sagt, nein, das Menschliche hat eine höhere Wertschätzung und auch vielleicht einen höheren Preis. Das sind viele auch fast schon ethische Entwicklungen, die da natürlich eine Rolle spielen. Ja, welche Wertigkeit man was wem und was zumisst. Das wird wirklich noch spannend, wie wichtig Menschen Menschliches ist.
Ja, ich stelle mal eine steile und zugegebenermaßen recht dystopische These auf. Von ein paar persönlichen Lieblingsstars vielleicht jetzt abgesehen, ist es dem Großteil der durchschnittlichen MusikkonsumentInnen herzlich egal, ob die Musik, die sie so im Alltag hören, von einem Menschen oder von einer KI gemacht wurde. Steile These, ich weiß. Ich rede jetzt nicht von den Hardcore-Musikfans wie uns beiden, die schon als Kiddos Zeitungen ausgetragen haben, um sich CDs zu kaufen, sondern wirklich von den Menschen, über die ich mich früher aufgeregt habe, weil sie auf die Frage nach ihrer Lieblingsmusik geantwortet haben, ach, alles, was im Radio kommt. Also Menschen, die Musik im Auto hören, die mitsummen wollen. Ich glaube, da ist diese ethische Komponente, die Kerstin da anspricht, wirklich völlig egal. Nochmal mehr bei so funktionaler Musik, über die wir ja schon gesprochen haben, also so den klassischen Kaffeehaus-Playlisten.
Ja, ich denke aber, dass wir nicht unterschätzen dürfen, wie viele normale Menschen Stars zum Anfassen brauchen. Also KünstlerInnen, die ihre Sorgen in Songs teilen, die durch gute und durch schlechte Lebensphasen gehen und das eben alles transparent machen in Kunst, denen man zujubeln kann, die irgendwelche Skandale verursachen und dann überstehen, die unperfekt sind und eben all diese Dinge tun, die echte Menschen tun. Die Frage ist doch, könnten wir auch noch Fans von virtuellen Superstars sein? Oder sehen wir uns nicht doch nach echten Menschen, mit denen wir uns identifizieren können? Und was ist überhaupt noch echt, wenn Deepfakes zum neuen Normal mutieren? Virtuelle Popstars wie Hatsune Miku aus Japan gab es auch schon vor dem Siegeszug von generativer KI. Die hat sogar schon im Vorprogramm von Lady Gaga gespielt.
Ja, dazu tragen ja auch von Artists unterstützte Projekte wie die Single Now and Then von den Beatles oder die Avatare, mit denen ABBA inzwischen ja eine virtuelle Live-Show umsetzt, dazu bei, dass sich KI-getriebene und reale Kunst immer mehr vermischen. Die Frage ist dann doch, wie können das Fans eigentlich überhaupt unterscheiden, was sie da serviert bekommen, also ob das von einem Menschen oder von einer Maschine kommt. Matthias findet, dafür braucht es Transparenz.
Dass wir auch einen Bedarf haben, werden relativ bald das KonsumentInnen oder RezipientInnen oder wie auch immer wir sie nennen, die Menschen, die mit unseren Inhalten umgehen halt, dass die wissen wollen, dass etwas von einem Menschen gemacht wurde. Und ich glaube, wir werden über kurz oder lang und wahrscheinlich eher über kurz verschiedene Stränge haben, denen wir folgen. Ich bin ganz sicher, dass wir ein Menschengemacht-Siegel haben werden, relativ bald. Wobei wir eben natürlich aus der Vergangenheit durchaus wissen, wie schwer das ist, die Validierung dieser entsprechenden Qualitäten dann auch wirklich handfest zu machen.
Spannend finde ich da auch die Beobachtung von Jovanka. Sie ist seit vielen Jahren als Speakerin auf Konferenzen unterwegs, sowohl im Bereich Musik als auch in akademischen oder technologischen Feldern. Dort macht sie oft ein Spiel, Bot or Not nennt sie das, oder What the Bot. Da sollen die Teilnehmenden dann raushören, ob ein Song komplett oder zumindest mit Hilfe einer KI erstellt wurde oder allein von Menschen. Mich hat interessiert, was sie bei den Leuten so beobachtet.
So noch vor einem Jahr war es so, dass sobald irgendwas robotähnlich klang, wurde unterstellt, dass es bestimmt mit KI gemacht. Und sobald es etwas war wie eine emotional gespielte Gitarre oder eine brüchige Stimme, wurde vermutet, dass es menschlich. Bei schlechten Texten wurde oft vermutet, dass es KI ist und die waren immer genau von Menschen gemacht. Und was ich jetzt gerade feststelle, ist, dass das sich komplett verändert hat. Also die Wahrnehmung von Musik. Jetzt zum Beispiel gerade, als ich das gemacht habe, da hatte ich einen Schnipsel vorgespielt von einem Country-Song, komplett mit AI gemacht, aber eine richtig gut gespielte akustische, komische Gitarre und eine Country-Stimme dazu, die auch wirklich sehr emotional eigentlich gesungen hat. Und zum Beispiel im Gegensatz dazu ein kleines Snippet von einem Song, den ich umgesetzt habe mit Sophia the Robot, einem AI-gesteuerten humanoiden Roboter. Da waren aber sehr viele Menschen beteiligt. Das heißt, das Stück selber wurde komponiert von Menschen, tollen Musikern, Musikerinnen mit KI-Tools. Produziert wurde es von einem Menschen. Im Text habe ich zusammengearbeitet mit Sophia. Und als ich die beiden Sachen vorgespielt habe, alle im Raum wussten einfach nur vom Bauchgefühl. Ich frage ja auch immer, warum? Woran merkt ihr das? Bei dem Country-Stück wurde gesagt, das ist KI. Und ich habe gefragt, woran denn das jetzt liegt? Und es ist nur so ein Gefühl. Aber das Gefühl war richtig. Und es hat sich auch keiner wirklich dagegen gestellt. Während bei dem Stück von Sophia, oh ja, es kann sein, dass da KI drin ist, aber nee, die Produktion und nee, das hat zu viel menschliche Tiefe. Und es hat mich erstaunt, weil das war das erste Mal so klar und es hat mir unheimlich viel Hoffnung gemacht.
Hoffnung macht mir durchaus auch das Innovationspotenzial, was KI für bestimmte Teile des Publikums mitbringt, die Musik bislang kaum oder gar nicht genießen konnten. Mit KI sind zum Beispiel Untertitel für Songtexte viel, viel leichter und ohne großen Aufwand zu realisieren. Oder ich denke an dieses Soundshirt, über das wir in der letzten Staffel mal gesprochen hatten, das Musik in Vibration auf eine Art Weste umwandelt für Gehörlose. Das sind ja durchaus Einsatzbereiche für KI, die unsere Musiklandschaft inklusiver machen und damit eben auch besser.
Ja, was nehmen wir mit? Ich würde sagen, eine Achterbahn der Gefühle. KI macht die Arbeit im Musikbusiness an vielen Stellen sicher einfacher und kann durchaus das Unmögliche möglich machen. Aber generative KI ist für viele Player in der Branche Und an allererster Stelle für die Artists auch eine riesige und sehr reale wirtschaftliche Bedrohung, die schneller wächst, als wir gucken können. Denn die Technik wird einfach immer leistungsfähiger und damit auch das, was KI leisten kann. Und hier gilt es zum einen, dass wir uns als Branche geschlossen hinter die Menschen stellen, die der Kern unserer Arbeit sind, nämlich die Artists. Und dass wir gemeinsam mit der Politik Rahmenbedingungen schaffen, die UrheberInnen und KünstlerInnen tatsächlich schützen. Zum anderen geht es auch darum, aus dem Knick zu kommen, unseren Umgang mit Daten auf die Reihe zu kriegen und das Feld nicht den großen Tech-Konzernen zu überlassen, die mit Sicherheit nicht im Sinne von unserer Branche agieren werden. Jovanka findet da sehr deutliche Worte.
Es geht nicht, dass die Musikindustrie sich so lange totstellt, wie es irgendwie geht. Und das ist das, was im Moment passiert. Und tatsächlich, damit die Musiker oder die Artists nicht mehr davon leben können, da brauchen wir auch keine KI dafür, ne? Bei Streaming gucken alle zu. Und was damit passiert ist, was das gemacht hat, was das verändert hat, zwar gerade für Indie-Artists, ist unglaublich. Da wird gemeckert und da wird gemault, aber da stellt sich niemand, da ist nichts. Die Major kaufen sich da ein und fertig ist. Das kann wieder passieren. Also mein Wunsch ist, hands-on konfrontieren, sich auf die Seite der Artists zu stellen und zu wissen, dass man Kühe auch tot melken kann.
Es ist ein schmaler Grat, auf dem wir uns hier bewegen, zwischen Regulation und Innovation. Verschlafen wir als Branche, uns den neuen Gegebenheiten anzupassen, neue Revenue-Streams zu generieren und uns unser Stück vom Kuchen zu sichern, weil wir so sehr mit dem Festhalten am Status quo beschäftigt sind, dass wir am Ende von großen Tech-Firmen aus den USA oder Ostasien überrollt werden. In manchen Teilen erinnert mich die Situation an das Aufkommen des Internets in den 90ern und 2000er Jahren, als wir uns als Musikbranche ja doch sehr schwer getan haben mit dem Umgang mit Download-Plattformen und Co. Und wie Jovanka schon sagt, auch da sind die Artists nicht unbedingt die, die wirtschaftlich auf der Gewinnerseite stehen, von ein paar glücklichen Stars und Sternchen mal abgesehen.
Ja, und es ist ja auch Realität, dass große Unternehmen wie Universal Music schon jetzt an eigenen KI-Systemen arbeiten. Sie haben also durchaus erkannt, dass sie mitspielen müssen, um ihr Überleben zu sichern. Man kann gespannt sein, was für Tools da auf den Markt kommen oder eben auch besorgt, so wie Matthias.
Also dystopisch wäre in dem Sinne tatsächlich eine Situation, wo die Konzernstrukturen im Musikmarkt sehr große monetäre Eigeninteressen entwickeln an den Konzernstrukturen im KI-Bereich. Und das kennen wir ja aus dem Streaming zum Beispiel zur Güte, was dabei passiert. Und dann geht es nämlich nicht mehr um die Verwertung der Inhalte, sondern dann geht es eigentlich nur noch um Konzerngewinne. Und an der Stelle sind wir alle raus aus dem Spiel. Und das wäre ein Risiko. Ich wünschte mir Haltung und ich weiß, dass es bei den Summen, um die es geht, nicht geschehen wird. Also da werden wir Konflikte haben.
Fakt ist aber auch, wir können uns vor dem Erstarken und der Normalisierung von KI-Tools in unser aller Leben nicht verstecken. Auch nicht in der Musikbranche. Das ist das New Normal. Und damit müssen wir einen Umgang finden. Und wir können uns auch nicht vor den Konflikten verstecken, die da auf uns zukommen. Dass einige Veränderungen in der Branche kaum verhindert werden können, sieht auch Ralf.
Ich glaube, einiges wird wegbrechen. Und das wird woanders später aufgebaut sein. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch einen Bereinigungsprozess durchmachen, um Strukturen, die wirklich alt sind und auch wirklich nicht mehr für die Musik förderlich sind, dass die dann auch vielleicht irgendwann mal ausgeklammert sind oder nicht mehr so stark und nicht mehr so einflussreich sind wie heute.
Also lassen wir zu, dass KI ein eh schon in Teilen unfaires System noch unfairer macht, oder nutzen wir diesen Einschnitt in unserer Branche, um notwendige Umstrukturierungen anzugehen? Denn am Ende läuft es eben auf die nicht undramatischen Fragen hinaus. Was ist uns Kunst wert? In was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Und was macht uns Menschen eigentlich im Kern aus, was von einer Maschine eben nicht ersetzt werden kann? Darauf haben Agnes Chung und Matthias Hornschuh die, wie ich finde, passenden Antworten.
Weil KI kann immer nur wiedergeben. Die kann immer nur wiedergeben, was sie gelernt hat. Aber KI kann keine neuen Geschichten schreiben. Und da hoffe ich, dass man da einen guten Weg findet, dass KünstlerInnen die KI nutzen können, um neue Wege für sich aufzumachen.
Wir sind darauf angewiesen, dass es immer Leute gibt, Menschen gibt, die Neues denken und die auch irgendwie den Status quo in Frage stellen und ein Stück weiter drehen und so. Das ist einfach unsere Aufgabe auch ein bisschen in diesem System. Und das können wir den Computern nicht überlassen, denn wenn sie eines nicht können, dann weiter drehen. Ja, also gerade generative KI guckt ja nur zurück und nie nach vorne. Positiv gesprochen glaube ich halt einfach an die Kraft dessen, was wir da machen und auch an die Kraft der Begeisterung unseres Publikums. Und ich glaube, dass wir erleben werden, dass wir neue Formen von Gemeinschaft haben werden, weil wir uns unterscheiden wollen von dem Mainstream, der dann generisch ist und generiert ist.
Mit diesem positiven Ausblick wollen wir diesen Deep Dive in das Thema KI für heute auch abschließen. Hoffnungsvoll soll es aber bleiben, denn wir schließen auch in dieser Staffel wieder mit unserer Lieblingskategorie Entwicklungen, die Hoffnung machen. Und da hast du, Lina, diesmal was mitgebracht.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit bei vielen gerade so ein Stück weit in den Hintergrund rutscht, wegen der vielen anderen Krisen, denen wir ausgesetzt sind. Umso mehr habe ich mich über die Nachricht gefreut, dass die beiden Indie-Verbände Impala und Merlin einen eigenen Nachhaltigkeitsfonds ins Leben rufen, den Weidenmüller Sustainability Fund. Namensgeber ist der kürzlich leider verstorbene Horst Weidenmüller. Das ist der Gründer des Labels K7 und ein wirklich wahnsinnig inspirierender Mensch gewesen, der Musikwelt, wie ich finde, wirklich sehr fehlt. Umso schöner finde ich es, dass sein Einsatz für Umweltschutz auf diese Weise, ja, weitergeführt wird.
Damit sind wir auch am Ende unseres Staffelauftakts der zweiten Staffel Reeperbahn Festival Deep Dive. Danke, dass ihr auch bei diesem sehr komplexen Thema bis zum Ende dran geblieben seid. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback, Kommentare und Nachrichten auf den Social-Media-Kanälen des Reeperbahn-Festivals sowie per Mail an deepdive, zusammengeschrieben, @reeperbahnfestival.com. Und danke natürlich auch an dich, liebe Lina. Das hat wieder sehr großen Spaß gemacht heute.
Ja, das kann ich natürlich nur spiegeln. Danke an den weltbesten Co-Moderator, an all unsere ExpertInnen für die diesmal wirklich unfassbar intensiven Interviews. Jeder von euch hätte eigentlich eine eigene Folge füllen können, ohne Spaß. Und natürlich an unser fantastisches Team. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH. Redaktion und Recherche Alex Babian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung Christina Schäfer. Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn mit besonderem Dank an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir sagen Ciao und hören uns hier ganz bald zur nächsten Folge wieder.